Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Jetzt muss ich aber nochmal aus privater Natur heraus einhaken, weil ich arbeite beim ÖFB und da haben wir uns natürlich auch im Vorfeld dein ÖFB.at Spielerprofil angesehen und da ist uns aufgefallen, dass sowohl du als auch der Charlie Wieseneder sehr lange habt ihr beide noch oder wart ihr aktiv als Fußball, obwohl ihr Sport1.at schon gegründet habt. Und auch du warst ja bei Gott kein schlechter Fußballer, hast im Nachwuchs der Wiener Austria gespielt, bist dann mit dem SC Untersimbrunn bis in die Regionalliga im Erwachsenenfußball aufgestiegen. Wie hat sich denn das überhaupt vereinen lassen? Einerseits, ich nehme an, ihr habt jetzt nicht mehr 3-4 Mal in der Woche trainiert, aber trotzdem am Wochenende Match, keine leichten Matches, irgendein Training werdet ihr auch absolvieren müssen und ihr habt eine Firma aufgebaut, keine kleine. Da ist schon ein Budget dahinter gewesen. Wie hat sich das überhaupt managen lassen?
Frage ich mich auch oft jetzt im Nachhinein, weil zusätzlich zu dem, ich habe ja tatsächlich dann noch, glaube ich, bis 2004, 2005 zumindest mal 3-4 Mal trainiert, Wochenende gespielt, zusätzlich Familie gegründet, 2 Kinder gehabt. Im Nachhinein gesehen keine Ahnung, wie wir das damals gemanagt haben. Es hat funktioniert, aber Fakt war natürlich auch, je mehr Verantwortung wir da in der Firma dann übernommen haben und natürlich auch je älter man geworden ist, desto weiter runter sind wir in den Ligen dann auch gerutscht. Und, aber letzten Endes sind wir auch bis jetzt da nicht ganz weg vom Fußball. Trotzdem versuche ich immer wieder auch mit den Altherren noch zu spielen, aber natürlich hat sich das dann alles einmal 2006, 2007 auf dem Niveau auch aufgehört.
Und wenn man Karl Wieseneder und Rainer Geier sagt, muss man auch sagen, Protest gegen Strasshof. Ich habe gehört, hart umkämpfte Fußballspiele und die wurden dann auch monatelang in der Redaktion bei Lola 1 besprochen. Zum Leidwesen der dort ansässigen Mitarbeiter.
Ich habe sehr gut recherchiert. Das war tatsächlich, wobei man jetzt, wenn man schon so offen reden und dazu sagen muss, der Charlie hat da in der Reserve gespielt, in der Kampfmannschaft. Aber es war natürlich, der Schlager, der Regionalschlager. Und war natürlich immer auch lustig im Vorfeld. Der andere war dann immer ein bisschen am Heckel, der dann verloren hat. Aber das hat es auch ausgemacht, speziell auch in den ersten Jahren bei Sport1.at, dass wir da auch selbst noch aktiv waren und jetzt nicht immer nur ums Business gekümmert haben.
Apropos Heckeln, da fällt mir noch eine Geschichte ein, die wir aus deinem Umfeld gehört haben. 1998 war ja die Fußball-WM in Frankreich und was ich gar nicht mal gewusst habe, weil da war ja noch relativ jung damals, es hat damals auch so eine Fan-WM oder Fan-Club-WM gegeben und da warst du als aktiver Spieler, hast du Österreich vertreten, ihr habt, glaube ich, die WM, die richtige WM nachgespielt, habt euch aber im Vergleich zu unserem Nationalteam mit Toni Polster durchgesetzt in der Gruppe gegen Italien, Chile und Kamerun. Und seid dann im Achtelfinale aber gegen Deutschland fatal unter die Räder gekommen. Kannst du dich noch erinnern, warum?
Oder also ich kann mich sehr gut erinnern an die Vorrunde, wo wir wirklich tatsächlich alle Spiele gewonnen haben. Da eine irrsinnige Euphorie entstanden ist, die dann geendet hat, glaube ich, um 6 Uhr in der Früh in einer Diskothek in Nantes. Problem war, das Achtelfinalspiel war dann um 10 Uhr am Vormittag. Ich glaube, es war nicht Deutschland, es war Brasilien. Aber wir sind sang- und klanglos untergegangen.
Gut, gegen Brasilien darf man untergehen. Gegen Deutschland wäre es bitter gewesen.
Copacabana, Strasshof, Protes, Nantes. Zurück jetzt zum Sport-Business-Talk.
Also du hast uns schon sehr schön erklärt, wie ihr das zeitlich und privat gemanagt habt mit euren Hobbys, Verpflichtungen und der großen Hingabe, der beruflichen Hingabe, sport1.at. Wie habt ihr das Ganze finanziell aufgestellt?
Gut, muss ich auch ein bisschen ausholen. Also finanziell aufgestellt haben wir es in erster Linie durch einen auch durch ein Darlehen der Muttergesellschaft sport1.de, aber auch durch ein, zwei große Partnerschaften. Eine davon war auch Bet & Win, BWin, mit denen wir eigentlich bevor wir gelauncht haben, einen 3-Jahres-Vertrag abgeschlossen haben, wo sie komplette Exklusivität im Bereich Sportwetten auf Sport1.at bekommen haben, aber jetzt nicht nur einen Werbedeal gemacht haben, sondern die haben auch viel Content bekommen für ihre Website und. Dann haben wir noch ein, zwei weitere Partner im Sponsoring-Bereich gehabt, aber das ist auch sicher etwas, was prägend war. Unser ursprünglicher Businessplan war eigentlich komplett zu 100% auf Werbung aufgebaut. Das heißt, wir machen da eine Plattform, das größte Sportportal und Online-Werbung boomt ja. Und wir haben die Firma gegründet, waren noch nicht einmal online und dann ist diese erste Internetblase geplatzt. Es war komplette Werbemärkte sind eingebrochen und mit dem waren wir dann konfrontiert. Die Businesspläne, die wir gemacht haben, ich glaube, das waren 5-Jahrespläne auch für unsere deutsche Mutter, waren eigentlich nicht mehr das Papier wert, auf das es geschrieben worden. Und dann haben wir uns halt angeschaut und haben gesagt, okay, was tun wir jetzt? Sperren wir überhaupt auf oder gehen wir...
Also das war alles noch vor dem
Launch. Das war vor dem Launch im Juli. Und dann haben wir uns eigentlich beschäftigen müssen, wie wir das finanzieren. Ja, und weil mit der Werbung allein ist es nicht mehr gegangen. Und wir haben dann letzten Endes begonnen, unseren Content zu verkaufen an andere Webseiten, an Tageszeitungen, an Infoscreens, an Mobilfunkanbietern, dann mit SMS-Diensten begonnen und haben auch begonnen, aus der Not heraus eigentlich unser Know-how und vor allem die Webseite und die Redaktionssysteme und der Betrieb dieser Redaktionssysteme auch an Sportverbände, Rechtehalter und Clubs zu vermarkten. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das erste Projekt war damals die BACA Tennis Trophy. Und dann ist, glaube ich, schon relativ bald die Website vom SK Rapid Wien gekommen. Mhm. Im Nachhinein gesehen war das aber gut, ja, weil das eigentlich das Fundament war für dem, was wir danach geschaffen haben mit Produktion, Plattform und Content-Distribution. Aber in dem Moment war es natürlich eine riesen Herausforderung, der wir uns auch jetzt stellen halten müssen. Ja.
Mal abgesehen vom Platzen der Internetblase, war es generell irgendwann ein Thema, die Plattform oder die Website ganz eigenständig aufzubauen? Oder war sport1.de immer im Boot oder immer Teil der Planungen?
Zum damaligen Zeitpunkt war das ausschließlich die Planung, quasi sport1.de zu austrifizieren. Das war einfach das Momentum auch mit Kirchkonzern und Internationalisierung und das war auch das was wir vorgehabt haben und das wir auch geglaubt haben, der Wunsch, sich zu verselbstständigen und eine ganz eigene Plattform zu machen, ist erst ein bisschen später gekommen und den haben wir ja dann auch umgesetzt.
Genau, das hast du jetzt schon angesprochen. Ihr seid innerhalb kürzester Zeit eigentlich oder weniger Jahre zur beliebtesten Online-Plattform, Sport-Online-Plattform in Österreich geworden. Da ist jetzt von 2007 den Schritt gegangen, das Ganze mit sport1.at loszulösen von sport1.de und die Marke auf laola1.at zu branden. Warum seid ihr den Schritt gegangen? Ist es aus Deutschland mit der Finanzierung nicht mehr weitergegangen oder sind andere Hintergründe da ausschlaggebend gewesen?
Ja, also gesellschaftsrechtliche Loslösung ist 2006 passiert. 2007 haben wir dann umgebrandet von sport1 auf laola1. Was waren die Beweggründe damals? Sicher auch ein bisschen der Drang der Unabhängigkeit und aber auch letzten Endes, dass wir dem, was wir da aufbauen, auch mitpartizipieren können. Das war in der herkömmlichen Konstellation mit dem Kirchkonzern nicht möglich. Das hat es de facto nicht gegeben, dass da das Management an Gesellschaften auch beteiligt ist. Die haben zwar alle gute Gehälter bekommen, aber eben eine Beteiligung war nicht möglich. Und dann hat es ja auch die bekannte Kirchkrise gegeben, die dann in der Kirchinsolvenz gemündet ist. Das war ein Konstrukt an unterschiedlichsten Firmen, Fernsehsendern, Produktionsfirmen, Sportrechteagenturen, die dann auch Stück weit nicht zerschlagen, aber filetiert wurden und immer dann auch andere Eigentümer bekommen haben. Und unter anderem hat quasi dieses sogenannte Sportcluster von Sport 1, DSF und Plaza Media, das ist damals an die EM TV oder EM Media AG gegangen, die dann einmal auch für sich einmal das, den Sportcluster restrukturieren mussten. Da jetzt war keine Rede mehr von Internationalisierung. Österreich hat da jetzt auch keine wirkliche Relevanz für sie gehabt. Und das Momentum haben wir dann auch genutzt und haben dann einmal dort angeklopft, ob es möglich ist, ein Management-Buyout zu machen von der österreichischen Gesellschaft, was wir dann auch gemacht haben. In dem Zuge, in dem Zusammenhang ist dann auch der Thomas Krone zugekommen, der in München die Sports and Media Group, Sportrechteagentur, gegründet hat. Der Thomas und der Charlie haben dann die Holding darüber, die Sports and Media Holding, gegründet. Darunter haben wir drei Gesellschaften gehabt, eben die Sport1.at, die dann in die Laola 1 gemündet ist. Aus der Laola 1 Videoproduktion haben wir eine Videoproduktionsfirma ausgegliedert, die UNAS Media Productions. Und mit der Sportsman haben wir die Sportrechteagentur dann gehabt und haben relativ zeitig im Jahr 2006, 2007 erstmalig die gesamte digitale Wertschöpfungskette im Sport abbilden können, von Produktion, Plattform und Distribution. Und das war dann letztendlich auch wirklich der Katalysator zur Internationalisierung, gepaart natürlich auch, dass wir dazu hundertprozentig unabhängig waren.
Rainer, du hast uns jetzt sehr schön so die Unternehmensentwicklung skizziert. Ich hoffe, unsere Hörer haben dazu visuelle Bilder in ihren Köpfen erstellt. Wären wir vielleicht ein bisschen kreativer oder greifbarer noch ganz kurz. Wir haben vor wenigen Wochen den Jürgen Irsigler von Admiral gefragt, wie es denn zum Namen Admiral gekommen ist. Wie ist es denn zum Namen Laola 1 gekommen?
Wie ist es zum Namen Laola 1 gekommen? Wir hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, Sport1.at weiterzuführen. Da haben wir eine Vereinbarung gehabt mit dem Verkäufer, damals der EMTV. Haben aber gesehen, dass wir internationalisieren und irgendwo in jedem Land irgendwo Sport1 gibt, das nichts mit uns zu tun gehabt hat. Das heißt, wir waren dann auf einer Suche nach einer eigenen, uniken Brand, wo man in erster Linie mal alle Markenrechte schützen kann, wo wir alle Domains uns sichern können und die auch irgendwo einen Sportbezug haben. Und gemeinsam mit unserer Kreativagentur Smalley & Friends, die auch uns die letzten 20 Jahre und noch immer kreativ begleitet, haben wir dann ganz einfach ein Brainstorming gemacht und mit Laola 1 sind wir dann fündig geworden, eben unter den gesamten Parametern. Und natürlich auch mit der Welle, das Verbindende, die Community, das war letztendlich auch das Ausschlaggebende, wo wir gesagt haben, das ist es dann. Und ich glaube, es ist dann auch ganz gut gelungen, von Sport 1 die User auch auf Laola 1 zu holen.
Also ich kann mich selber noch zurückerinnern, ich war anfangs schockiert, wenn man sich eigentlich an was gewöhnt hat, was total einfach war. Und dann kommt man mit einem für mich persönlich eher so spanischen, französischen Begriff daher. Aber ich habe mir gedacht, auch wenn ich mit dem Namen in erster Instanz nicht ganz glücklich bin, bewerbe ich mich gleich bei euch und habe dann 2008 bis 2009 die Chance erhalten, bei Österreichs größter Sportplattform, das war sie damals schon und ist sie heute noch, diese bekannte oder beliebte Lehrredaktion zu absolvieren und war dann eben von 2008 oder 2009 bis 2014 noch als Freelancer für euch tätig. Und mir ist in den rund 6 Jahren ist mir vor allem eines aufgefallen. Während ich 2008 in der Online-Redaktion begonnen habe, waren wir Daumen mal bei 15, 16, 17 Mitarbeiter in der klassischen Online-Redaktion, aber nur 5 oder 6 Redakteure in der Video- oder TV-Abteilung. 6 Jahre später, in meinem letzten Arbeitsjahr für Laola, war das Verhältnis mehr oder weniger umgekehrt. Also viel, viel mehr in der TV-Redaktion, aus meiner Sicht fast erschreckend wenig in der Online-Redaktion. Aber man hat halt gesehen, dass sich der Unternehmensfokus extrem verlagert hat, ganz stark in Richtung Livestreaming und On-Demand. Gibt es ja teilweise für die deutsche Bundesliga und viele derer Clubs auch die TV- oder die Internet-TV-Plattformen übernommen, von Werder Bremen angefangen. Ich glaube, BVB Total war, glaube ich, mal dabei auch. Also richtig coole Seiten. Ihr habt dann exklusiv in Österreich auch den Klassiko zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona mehrere Jahre gezeigt.
In Deutschland und Österreich
exklusiv. Entschuldigung, danke. Das habe ich mir bei der Recherche dort schon gedacht, ob ich da jetzt keinen Blödsinn hinschreibe. Ich habe es doch getan. Was ich aber weiß, ist Toni Polster, dein geliebter Toni, war auch damals schon Experte für den Klassiko. So, und jetzt habe ich sehr viel Einleitung betrieben und komme zu einer ganz kurzen, knackigen Frage. Wie lukrativ war diese Zeit, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt? Da muss es ja geraschelt haben, weil in Österreich wart ihr die Einzigen, die so extrem diesen Weg gegangen sind.
Bevor ich auf die konkrete Frage eingehe, möchte ich auf die Lehrredaktion eingehen. Das ist tatsächlich etwas, auf das wir sehr stolz sind. Das machen wir einmal im Jahr, wo wir sechs jungen, sporttalentierten Absolventen letzten Endes die Chance geben, in den Sportjournalismus hineinzuwachsen. Wir haben da bis zu 100 Bewerbungen für diese sechs Stellen. Wir machen das nach wie vor. Das heißt, das Ausleseverfahren ist entsprechend intensiv. Ich kenne auch den sportlichen Fragebogen, den man da beantworten muss beim Aufnahmetest. Insofern, Chapeau, Simon. Das heißt, du hast richtige Ahnung vom Sport, dass du es da hineingeschafft hast.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, damals mit 21, 22 war ich, glaube ich, war das alles noch etwas leichter. Da habe ich wirklich gewusst, wann und wo Benny Reich wie viele Olympiamedaillen geholt hat. Ich glaube, heute wissen wir das nicht mehr so genau. Aber ist ja auch eher für junge Leute und nicht für über 30-Jährige.
Um da jetzt auch die Brücke zu schlagen, aber über dieses System der Lehrredaktion haben wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren wirklich 150 Journalisten ausgebildet, die teilweise dann übernommen wurden, teilweise so wie du in anderen Bereichen im Sport dann Karriere gemacht haben. Und es ist richtig, genau in der Zeit hat dann aber auch einen starken Shift vom klassischen Textjournalisten ins Richtung Video gegangen. Hintergrund war, dass wir damals vor allem die deutsche Bundesliga 2006 bis 2009 exklusiv außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz vermarktet haben für die DFL als Sportsman, dahinter auch mit Bet & Win das Becken gehabt haben in einem neuen, innovativen Konzept, das jetzt nicht nur die Spiele an Fernsehstationen weltweit vermarktet hat, sondern erstmal auch alle Spiele exklusiv auf einer Webplattform live zu sehen waren. Das war wirklich damals die ersten weltweit. Dann hat natürlich auch bwin damals schon dann auch gesehen, hoppala, wenn man dann zusätzlich zur Wette auch einen Stream anbietet, da ist mehr Engagement dort, da ist mehr letzten Endes auch Umsatz da. Und wir haben dann weiteren Content akquiriert, nicht jetzt nur im Spitzenfußball, sondern auch wir sind in die sogenannten Second-, Third-Tier-Rechte hineingegangen, haben Table-Tennis, Badminton, Volleyball produziert, haben da quasi ein 24-Stunden-Programm für die Wettanbieter aufgebaut und das aber auch alles auf Laola 1 TV auch gezeigt, damals in einem Pay-Modell. Und wir haben eine irrsinnige Anzahl an Spielen gehabt, ja, und die produziert, kommentiert werden mussten. Das heißt, genauso wie wir die Lehrredaktion gehabt haben, waren wir natürlich auch ein Ausbildungsbiotop für die Kommentatoren. Ja, also ein Michi Giegerl, ein Philipp Paternina, Guido Friedrich, wenn ich mich nicht irre, ist der auch der ein Kaffeehaus-Talk-Jingle eingesprochen hat.
Hab
mich
extrem gut erkannt. Ja.
Und die haben alle entweder bei uns quasi als Kommentatoren Handwerk gelernt oder haben zumindest einen gewissen Teil ihrer Karriere bei uns verbracht und sind dann halt dann weitergezogen zu Servus TV, zu Sky und Puls 4. Aber letzten Endes, das war dann sicher auch der Shift, wo wir sehr stark in die Videoredaktion, sehr stark in die Videoproduktion hineingegangen sind. Jetzt zu deiner konkreten Frage, wie lässt sich das finanzieren? Ich glaube, das ist das auch, was uns damals immer auch ausgezeichnet hat, smarte Refinanzierungsprojekte zu kreieren. Deutsche Bundesliga habe ich schon erwähnt. Nächstes, was du schon erwähnt hast, war die spanische Liga. Die haben wir wirklich exklusiv in Deutschland, Österreich und einigen osteuropäischen Ländern gehabt. Das heißt, es war nicht im Fernsehen zu sehen, auch nicht im PTV. Du warst da wirklich bei Laola 1 TV komplett exklusiv. Und Ja, das waren da so in der Zeit sicher die Highlights. Aber auch bei der spanischen Liga haben wir ein sehr innovatives Modell gehabt, wo wir auch die weltweiten Bettingrechte, also die Wettrechte hatten. Und aber auch natürlich die spanische Liga genutzt haben, um La Ola 1 TV vor allem in Deutschland und in Österreich aufzuziehen.
Rainer, du hast jetzt gemeinsam mit Simon so von der Lehrredaktion geschwärmt. Wir haben sehr, sehr viele junge Hörer. Wo können die sich dafür bewerben?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist über die La Ola 1 AT Webseite oder über die sportradar.com Webseite. Einfachste Weg ist auf www.sportradar.com auf Karriere. Dort haben wir, kann man auswählen die Standorte und auch die letzten Endes auch die unterschiedlichen Stellen, die man auch ausgeschrieben hat. Da kann man clustern und das ist am besten.
Und wer, glaube ich, generell im Sportbusiness arbeiten möchte, der kann alle aktuellen Jobs auch von La Ola 1 und von Sportradar unter sportsbusiness.at aufrufen.
Wo ja La Ola 1 auch ein Partner davon ist.
Genau, damit schließt sich der Kreis. Simon hat es vorher bereits angesprochen, ihr habt versucht, euer Unternehmen immer weiterzuentwickeln. Muss man auch im Online-Bereich, da hat sich in den letzten 20 Jahren dermaßen viel getan. Damit verbunden auch immer wieder Strategiewechsel. Ihr habt angefangen als sehr textlastiges Online-Medium, seid dann in den Folgejahren übergangen zu Streaming, habt den Fokus auf Events gelegt, auch sehr stark Richtung Sales. Waren rückblickend für dich alle Strategiewechsel auch wirklich nachvollziehbar, dann vielleicht nicht nachhaltig, weil ihr das ja oft adaptiert habt, aber zu diesem Zeitpunkt immer richtig, weil zum Beispiel La Ola 1 TV, das du vorher erwähnt hast, wo es auch dieses P-Modell gegeben hat, das gibt es jetzt mittlerweile gar nicht mehr.
Ich würde das gar nicht jetzt so als Strategiewechsel bezeichnen, sondern es war sicher ein Stück weit Evolution. Ja. Sehr oft waren wir zu früh dran. Und dort, wo es wirklich einen Strategiewechsel gegeben hat, war sicher 2016, wie wir dann an Sportradar verkauft haben. Da haben wir ganz klar, wie du richtig sagst, gesagt, wir wollen die Plattform und die Brand La Ola 1 in Österreich nicht nur beibehalten, sondern auch weiter ausbauen. Aber dadurch, dass Sportradar einfach einen B2B-Fokus hat, haben wir keine Ambitionen gehabt, die La Ola 1 TV als B2C-Brand international weiter auszubauen. Das heißt, da haben wir tatsächlich einen Strategiewechsel vollzogen, haben gesagt, wir wollen die Technologie, die wir mit La Ola 1 TV aufgebaut haben, eher als White-Label-Lösung international ausrollen. Das haben wir auch dann gemacht. Aber bis 2016 war es einfach eine Evolution, wie man begonnen mit allen Bundesliga-Toren als Abruf. Da hat es noch lange kein Breitband gegeben. Dann haben wir gemeinsam mit der Mobilcom Austria, da waren wir weltweit die Ersten, die Livestreams auf mobile Endgeräte gebracht haben. Das war, glaube ich, schon 2003. Da habe ich auch noch den Boris Nemsic im Ohr, wie wir das präsentiert haben, auf den Medientagen, der gesagt hat, 2004 zur Fußball-Europameisterschaft ist das Thema durch. Da wird mehr Consumption am Handy sein als am normalen Fernseher. In Wahrheit hat es noch viele, viele Jahre gedauert, bis das Ganze zu einem wirklichen Massenmedium geworden ist. In Wahrheit hat es den Siegeszug des iPhones gebraucht, mit dem dann das ganze Thema Mobile, Video dann so richtig durchgestartet ist. Das heißt, wir waren da immer wieder Vorreiter, haben uns auch der Innovation verschrieben in dem Bereich, haben da viele Learnings gemacht und dann auch die Learnings einerseits bei unserer eigenen Seite La Ola 1, aber auch bei unseren Dienstleistungskunden dann auch weitergegeben.
Welcher Evolutionsschritt hat dir am meisten Spaß, Freude bereitet?
Puh, würde jetzt gar nicht einen hervorheben. Es hat unglaublich viele Highlights gegeben, also spanische Liga live und exklusiv im Internet zu zeigen, war sicher etwas, was wahrscheinlich dann ein bisschen hervorsticht gegenüber allen anderen Themen.
Dazu muss man auch sagen, die Seite ist sich ja bei den ersten zwei, drei Klassikos durchaus regelmäßig für ein paar Sekunden oder Minuten eingebrochen, was jetzt natürlich nicht als Kritik zu verstehen ist, sondern eigentlich nur beweist, das ist ja auch alles schon wieder 10, 15 Jahre her, wie groß der Andrang war auf eurer Seite.
Ich glaube, teilweise über 2 Millionen Zuseher.
Genau, und das irre. Ich glaube, jeder, der sich auch mit Streaming beschäftigt, weiß, dass die größte Herausforderung natürlich ist, je mehr Leute zeitgleich auf einen Stream zugreifen, das ist halt die große Herausforderung. Jetzt muss man mal vorstellen, das hat sich alles 2010, 11, 12 abgespielt. Und Da haben wir natürlich viel gelernt, ja.
Ich fasse zusammen, gestartet mit sport1.at als relativ klassische Online-News oder Sport-News-Plattform, Umwandlung, Marken-Rebuild zu laola1.at, groß durchgestartet mit Livestreaming und On-Demand bzw. Video im Allgemeinen. Und seit diesem Zeitpunkt, du hast das eh auch schon vorher erwähnt, verlagert sich euer Unternehmensschwerpunkt immer mehr in Richtung Dienstleistung. Also nicht nur News-Service, sondern eben auch Dienstleistungen, Kunden wie der DFB, die DFL, Dortmund, Borussia Dortmund wohlgemerkt, die Deutsche Telekom, die österreichische Fußball-Bundesliga, Rapid Wien, Austria Wien, Red Bull Salzburg, ÖFB. Die Liste ließe sich noch sehr viele Minuten weiterführen, auch in meinem jetzigen Sprechtempo. Zuletzt nimmt man euch aber auch sehr stark als Vermarkter wahr. Ihr habt zum Beispiel auch die TAOL Futsal Liga vergangenes Jahr für den ÖFB vermarktet, respektive mit dem ÖFB gemeinsam vermarktet. Ihr bietet auch OTT oder OTT-Plattformen in Englisch für Verbände, Vereine und Ligen an. Das heißt, ihr verkauft eigene Produkte, vermittelt aber auch Produkte und Marken sozusagen. Welches Potenzial siehst du in diesen Geschäftsfeldern? Das ist ja, würde ich sagen, jetzt der nächste Evolutionsschritt, auch wahrscheinlich bedingt oder verstärkt durch den Kauf von Sportradar, dass jetzt viel mehr noch in Richtung Dienstleistung gegangen wird.
Genau, und da würde ich auch unterscheiden zwischen Österreich jetzt, wo mit der laola1.at auch eine richtige Plattform dahinter haben, und international, wo wir, wie ich es vorher gesagt habe, diese OTT-Plattform eher als B2B-Dienstleister anbieten. Und in Österreich ist es definitiv so, dass es ein Riesenpotenzial nach wie vor hat. Wir uns letzten Endes dann auch so positioniert haben, dass man eben neben der Produktion über die Plattform bis hin auch zur Reichweitenaktivierung hier alles anbieten können. Ich glaube, die Österreichische Handballliga oder die zweite österreichische Fußball-Bundesliga, Admiral-Bundesliga, sind zwei Beispiele davon, wo wir wirklich die gesamte Wertschöpfungskette auch anbieten. Wir produzieren die Spiele live, wir zeigen sie auf Laola, distribuieren sie aber auch an Fernsehsender wie dem ORF in dem Fall. Wir machen Social-Media-Clips, bauen die Reichweite auf und haben dahinter letzten Endes aber auch ein Vermarktungsteam, um diese Reichweite, die wir aufbauen, dann auch entsprechend auch zu monetarisieren.
Die Admiral zweite Liga dank Laola oder dank euch auch auf admiral.at zu sehen.
Genau, das ist eben auch der Kreis, der sich dann schließt, dass wir eine große Wertschöpfungskette auch anbieten können.
Wolltest du noch was sagen? Sorry, dass ich da.
Nein, das war jetzt das, sage ich, so wie wir in Österreich aufgestellt sind und wie gesagt, ja. International haben wir das OTT-Thema auch einen immer höheren Stellenwert, weil es vor allem für uns als Sportradar dann auch die Wertschöpfungskette eher auch verbreitert und wir mit dieser OTT-Plattform letzten Endes auch erstmalig zu dem Fan hinzukommen und ich glaube, das ist auch ein Trend, der sich auch noch zunehmen wird.
So, eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt, weil gerade drauf kommt, dass da zwei Leute beim selben Thema indirekt zusammenarbeiten. Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Admiral 2. Liga bei laola1.at?
Frage den Lorenz oder mich?
An beide natürlich. Und eine Bitte, wann gibt es die Konferenz zur Admiral 2. Liga?
Wir sind ja jetzt quasi schon am Ende der ersten Lizenzperiode, wo wir als ganzheitlicher Rechtehalter der zweiten Liga fungieren mit Laola 1. Wie gesagt, sehr innovatives Projekt, das wir da auch angegangen sind, mit wirklich allen Spielen live, wo wir zwei Highlight-Spiele haben, eins am Freitag am Abend beim ORF, eins am Sonntagvormittag auf Laola 1, aber auch alle anderen Spiele verfügbar sind, auch mit Regional-TV-Sendern auch zusammenarbeiten und. Ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden, sowohl mit der Qualität, der sportlichen Qualität, als auch vor allem auch mit den Zugriffen. Es hat natürlich am Anfang ein bisschen eine Anlaufzeit gebraucht, aber genau das Konzept, was wir uns vorgenommen haben, einfach auch ist ein bisschen jünger. Ich kenne die Konzepte, die wir da haben mit der Liga 2, auch mit Social Media, live auf Facebook.
Und darf ich nur ganz kurz einhalten? Ich habe es ihm eh schon per Instagram, glaube ich, dreimal kommuniziert im letzten Jahr. Aber Riesenlob an deinen Mitarbeiter Johannes Christoferitsch, der den, es ist für mich, muss ich ehrlich sagen, der beste Claim der letzten 10 Jahre im österreichischen Sport, Liga 2 oder ich schaue auch Liga 2. Da ist ihm was richtig Leibendes gelungen und wenn er nicht eh diese Episode hört, was er sicher tun wird, dann riecht es ihm gerne im Büro aus.
Mache ich. Johannes macht da einen sensationellen Job gemeinsam mit dem Team dahinter. Aber ja, dazu sind wir auch angetreten, das ein bisschen vielleicht anders zu machen, ein bisschen jünger zu positionieren. Und ja, zusammengefasst, wir sind super happy und schauen wir mal, was die nächste Lizenzperiode bringt.
Lorenz, pflichtest du dem bei?
Ja, ich finde das sensationell. Jetzt, bevor Admiral eingestiegen ist, eigentlich als Namensgeber, was ihr als Laola da für die zweite Liga geschaffen habt, weil ihr habt es wirklich perfekt genutzt, da eine Marke draus zu machen mit Liga 2. Also auch von meiner Seite Johannes Christoferitsch und sein ganzes Team sensationell. Lasst sich immer wieder Neues einfallen, macht Riesenspaß mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Was ist allerdings aus Bewerbspartnersicht schon schwierig macht, weil ihr halt das mit Liga 2 top besetzt habt, da jetzt als Admiral Liga 2 vorzukommen, aber wir arbeiten dran und ich glaube auch das wird uns gut gelingen. Ja, also mir macht es Riesenspaß, die zweite Liga, weil ich selbst bei der Vienna war, damals in der zweiten Liga und ich weiß das Potenzial, das die Liga hat, zu schätzen und mir taugt es, dass Laola das so gehoben hat die letzten Jahre.
Nur positive Worte da im Kaffeehaustag, aber ist eh gescheiter, weil einen Wickel brauche ich da jetzt auch nicht. Wir switchen von der Gegenwart nochmal zurück in den Juli 2016. Was war da, Rainer?
Juli 2016 war das Closing. Das war einerseits das Closing der Transaktion mit Sportradar.
Genau.
Und mein 40. Geburtstag.
Herzliche Gratulation im Nachhinein.
Zu beiden.
Gemeint habe ich in diesem Fall leider nicht einen 40er, sondern eben den Verkauf von der ganzen Laola 1 Unternehmensgruppe an die Sportradar AG. Jetzt klingt es immer sehr, wie man auf gut wienerisch sagt, leiwand, lukrativ, sein eigenes Unternehmen zu verkaufen, auch wenn du es dir natürlich mit den anderen oder mit Teilen der Gründer auch die Anteile geteilt hast. Ich nehme an, was man so den Medien entnommen hat, ist eine schöne Summe Geld geflossen, in Summe zumindest. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass neben diesen schönen Beiwaggeln oder Nebeneffekten auch das Ganze mental sehr schwierig ist, weil ja das eigene Business-Baby, das eigene Werk, daran hängen ja auch einige Emotionen und viele persönliche Erlebnisse. Wie ist es dir am Verhandlungstisch gegangen?
Ja, es war eine herausfordernde Zeit. Es war auch eine sehr emotionale Zeit, wobei ich da auch dazu sagen muss, dass sicher für die Mehrheitseigentümer, den Charlie und den Thomas Krone, die ja auch dann mit dem Deal ausgeschieden sind, es ungleich emotionaler war und schwieriger war als für mich, der ja dann auch drinnen geblieben ist. Aber es war, ist jetzt auch nicht komplett überraschend gekommen. Wir haben vorher auch über Finanzierung gesprochen, über Rechte. Wir waren immer, haben uns immer aus unserem eigenen Cashflow finanziert, das heißt, wir haben nie irgendwelche Kapitalgeber gehabt, was uns natürlich den Vorteil der vollen Flexibilität gegeben hat und auch den Vorteil der absoluten Entscheidungsfreiheit, aber den Nachteil, dass man halt dann bei großen Rechten, die auch immer teurer geworden sind, da uns das dreimal überlegt haben und durchgerechnet haben, ob wir da mithalten können oder nicht. Das heißt, da ist schon ab und zu auch im Vorfeld einmal der Gedanke gereift, okay, wie wollen wir es dann neu aufstellen, wollen wir Beteiligung reinlassen. Und das hat aber irgendwie nie so richtig dann zu einem Ergebnis geführt. Parallel dazu hat es immer wieder auch Anfragen gegeben an unserer Firma. Und wir haben dann Ende 2015 auch einen relativ kurzen, aber konzentrierten Prozess auch gestartet, wo wir in den Markt hineingehört haben. Und das ist dann letzten Endes auch gemündet in den Verkauf an Sportradar. Den Prozess haben wir damals relativ offen gehalten und gesagt haben, okay, wir hören es uns einmal an. Da haben wir nur Teile verkauft, machen wir nur Beteiligung. Aber ja, letzten Endes war dann Sportradar und der CEO Carsten Körl da sehr, sehr schnell und auch sehr klar, dass er gesagt hat, er hat Interesse, aber wenn, dann an dem Gesamtkonstrukt inklusive Produktion, Rechte und Plattform. Und das ist dann relativ schnell dann auch dann über die Bühne gegangen.
Und du hast gesagt, es gab andere Interessenten auch noch. Was hat dann den Ausschlag gegeben für Sportradar?
Ja, das Gesamtpaket. Es würde jetzt gar nicht so sagen, dass das Finanzielle war da tatsächlich auch nachgelagert. Ich glaube, da waren die anderen auch in der Range ungefähr. Aber bei Sportradar hat auf jeden Fall gepasst. Einmal das Kulturelle, ja, das ist ein Schweizer Unternehmen mit Standorten auch vor allem in Deutschland. Wir haben sowohl den CEO als auch das andere Management gekannt, weil wir ja auch schon Partner waren mit Sportradar. Wir haben die Daten bezogen und teilweise ihnen auch Daten geliefert. Aber das eigentlich Ausschlaggebende war, dass ein perfekter Fit war, einfach ein komplementärer Fit. Sportradar eher kommend aus der Sportdatenecke, Sportsman ganz klar aus dem Streaming-Rechte-Bereich. Wir haben genau gewusst, uns fehlt ein bisschen das Datenthema, Sportradar fehlt das Bewegtbildproduktionsthema und deshalb war das auch der perfekte Fit, weil wir letzten Endes ja auch, es geht auch immer ein bisschen unter Verantwortung auch den Mitarbeitern auch gegenüber haben und ich habe zu 100% gewusst, wenn das Sportradar wird, dann wird das jetzt weniger eine Cost-Cutting- und Synergie-Geschichte, die es wahrscheinlich bei anderen Käufern gewesen wäre, sondern da ist so viel Potenzial drin mit unserem Know-how, Capabilities und mit Sportradars weltweiten Distributionsnetzwerk, mit ihrem auch Zugang zum Kapital, das sie auch hatten. Und das ist letzten Endes dann auch genauso eingetreten.
Der zweite Anbieter waren Chinesen, hast du gesagt, oder?
Nein, es waren keine Chinesen.
Ich wollte jetzt noch ein bisschen eine, zumindest aus meiner Sicht, schlauere Art und Weise herausfinden, wer das andere Unternehmen war oder zumindest aus welchem Land.
Nein, man kann es da grundsätzlich auch sagen, das eine war eine Perform-Gruppe, andere war ein Unternehmen aus Amerika, dann hat es noch einen Investmentfonds gegeben, aber okay. Letzten Endes ist es dann Sportradar geworden und dort ist es auch dann eigentlich das einzige Partner, weil es ja auch relativ schnell dann war, wo wir dann auch sehr detailliert gesprochen haben.
Und die drei anderen Anbieter, haben sie deshalb interessiert, weil sie sich proaktiv für euch interessiert haben oder war das eine Folge des in den Markt hineinhörens?
Beides, also einer von denen hat schon vorher angeklopft und mit den anderen haben wir gewusst, die würden auch das brauchen oder das wäre ein klassischer Move von denen, wo es Sinn machen würde und dann haben wir auch konkret mit diesen auch gesprochen.
Und wer klopft dann von Laola im Markt an?
Oder wir haben einen Berater gehabt, ja. Okay. Mit dem wir da sehr, sehr eng abgestimmt waren.
Hast du für dich persönlich eigentlich immer gewusst, dass du auch bei einem Verkauf im Unternehmen bleiben würdest oder hast du es mit der Familie kurzfristig besprochen oder war das von gewissen finanziellen Parametern abhängig?
Nein, es war überhaupt kein Thema finanzieller Natur. Ich war damals, habe ich vorher gesagt, 40 Jahre, das heißt, ich habe da auch ganz klar noch Spaß gehabt und habe es nach wie vor an der Arbeit, aber ich wäre sicher nicht der Richtige gewesen, wenn es jetzt eine englische oder amerikanische Firma gewesen wäre, die genau das, was wir da in Wien stehen gehabt haben, vielleicht noch größer in London oder in New York stehen gehabt hätte, weil dann wäre es genau ein Synergie-Case geworden, wo man quasi letzten Endes dann Cost-Cutting macht, optimiert, ja, nachdem ich gewusst habe und gesehen habe, dass es Sportradar war oder wird, dann war mir von Haus aus klar, dass ich da drin bleibe, weil ich zu 100% auch an die Synergien geglaubt habe und ich glaube, der beste Indikator dafür ist auch die Mitarbeiterzahl. Wir haben damals 2016 150 Mitarbeiter am Standort in Wien gehabt und haben Stand heute über 300 festangestellte Mitarbeiter am Standort hier in Wien, was nur zeigt letzten Endes, was für ein perfekter Fit das war und das auch für alle Beteiligten ist die beste Variante war.
Aber jetzt kenne ich das Gebäude in der Hosennädelgasse. Habt ihr die Privatwohnungen eurer 150 neuen Mitarbeiter ins Firmen, also ins Unternehmen eingegliedert oder wo habt ihr die Arbeitsplätze geschaffen?
Ich lade dich ein, wir haben mittlerweile die gesamte Hosennädelgasse Nummer
wirklich?
25.
Ja, das war ja immer so.
Inklusive die Nachbargebäude da dazugenommen. Muss aber gestehen, natürlich jetzt auch mit Corona, sind jetzt nicht alle 300 da. Ja, also ja. Wenn die kämen, wird schon ein bisschen kuschelig jetzt.
Ja, cool. Also wir nehmen die Einladung sehr gerne an und wir machen vorher noch einen Abstecher bei euch in der Bäckerei und dann liefern wir die Torten.
Du hast sehr viel in Österreich aufgebaut, sehr viel operativ vor allem gearbeitet, hast Hands-on-Mentalität an den Tag gelegt. Und bis jetzt, die offizielle Bezeichnung ist Chief Product Officer Sports Entertainment und Mitglied des Management Boards. Das klingt jetzt eher nach reiner Strategie und weniger operativ. Wie unterscheiden sich die oder dein Leben vor Sportradar und dein Leben jetzt bei Sportradar?
Ja, das hat sich in der Tat stark geändert. Es ist nicht nur reine Strategie, es ist natürlich auch ein Stück weit operativ drin, aber es hat sich natürlich stark verlagert. Natürlich auch die gesamte Internationalität. Ich habe Kollegen, Partner und Kunden auf allen Kontinenten. Es passiert auch das eine oder andere Mal, dass du mal schon um 6, 7 Uhr in der Früh dann mit Australien, Singapur, Manila an Call hast, um dann in der europäischen Zeitzone deinen eigenen Job zu machen, um dann wiederum am späten Nachmittag oder Abend dann die Kollegen in Amerika zu verarzten. Und nachdem USA ja auch einer der wirklichen Wachstumsmärkte sind und wir da auch jetzt auch das Listing haben, ist es eher die Regel und nicht die Ausnahme. Das heißt, ich starte jetzt ein bisschen später, weil ich jetzt fast tagtäglich auch in den Abend hinein arbeite. Verbunden mit dem natürlich auch Reisetätigkeit, die sie natürlich auch enorm erhöht hat, hat sich jetzt auch mit Corona wieder ein bisschen relativiert, aber wird auf Sicht sicher jetzt auch nicht weniger werden. Und ja, das andere ist einfach auch die Entscheidungswege und die Entscheidungsfindung, das hat sich auch alles geändert. Das war früher sicher alles ein bisschen familiärer, ja, da haben wir natürlich auch stark gerechnet, dann sind wir laufen gegangen, dann haben wir den Thomas Krone angerufen und dann haben wir gesagt, machen wir es oder machen wir es nicht. Das ist heute natürlich anders. Also du hast da ganz andere Entscheidungszyklen. Du musst es einmal ins Management hinein und durchbringen. Dann geht es meistens ins Board hinein, in den Aufsichtsrat hinein. Und diese Zyklen dauern einfach länger. Aber auch das ist auch gut, weil du wirst auch dann letztendlich gechallenged, wirst dann einmal hinterfragt, ob das alles auch so Sinn macht, wie du das dir vorstellst. Aber das sind so die groben Unterschiede. Ja.
Wie ist dein Standing oder ist in Gerald und dein Standing im Board von Sportradar? Das ist jetzt ja doch recht neu. Wie fühlt sich das an, so in ganz neuer Arbeitsatmosphäre auf sehr hoher Ebene?
Ja, ich kann da auch nur sagen, dass wir da sehr viel Vertrauen bekommen haben von Tag 1. Also auch die gesamte Integration, da ist uns schon sehr viel Vertrauensvorschuss auch mitgegeben worden, viel Entscheidungsfreiheit. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder mittlerweile 6 Jahre her. Ich glaube, wir haben uns da sicher ein gewisses Standing erarbeitet. Aber auch, wie ich vorher schon gesagt habe, das war auch eine Beziehung schon da. Ich kenne den Carsten Körl jetzt auch schon seit seiner Zeit bei Bett in Wien. Er ist auch damals schon der Gründer von Bett in Wien gewesen. Und das heißt, da war automatisch auch schon ein Grundsatzvertrauen da. Aber natürlich musst du dort auch dann auch deinem Mann stehen und dich entsprechend weiterentwickeln. Dann.
Rainer Laola 1 kennt man in Österreich, oder zumindest jeder Sportbegeisterte kennt Laola 1. Ich glaube, mit Sportradar verhaltet sich es nicht ganz so. Lass uns Folgendes machen, einen Elevator-Pitch. Du hast 2 Minuten Zeit, um Sportradar vorzustellen, die Leistungen, die Produkte und alles, was dahinter steht. Bist du bereit für diese Challenge?
Bin bereit, aber vielleicht bevor du auf die Uhr drückst, dass man das ein bisschen greifbarer macht, weil du hast, deine Marktbeobachtung ist sehr richtig. Wir sind ja auch sehr viel in Universitäten, Fachhochschulen und wenn ich da so hineinhöre bei 10 Studenten und frage immer, wer von euch kennt Laola? Lola 1, dann zeigen in der Regel zwischen 8 und 9 Leuten auf. Wenn ich frage, wer kennt Sportradar, sind es meistens 2 bis maximal 3. Ist darin begründet, dass Lola natürlich eine B2C-Plattform ist, dass wir da auch viel Werbung gemacht haben und Sportradar reines B2B-Provider ist der letzten Endes dann aber, wo man eher die Kunden kennt, die wir beliefern als Sportradar selbst.
Na pass auf, mit dem Elevator-Pitch schließen wir jetzt diese Wissenslücke. Du hast das jetzt herrlich überbrückt, in der Zwischenzeit habe ich den Timer stellen können. Pass auf, gleich sind wir ready. 3, 2, 1, los!
Ja, Sportradar ist ein Sporttechnologieunternehmen, das sich genau an der Schnittstelle zwischen Sportveranstaltern, der Sportmedienindustrie und der Sportwettindustrie positioniert hat. Wie ich es vorher schon gesagt habe, die DNA von Sportradar ist ursprünglich Sportdaten. Das heißt, wir erheben weltweit Sportdaten in über 800.000 Sportevents, über 80 Sportarten. Und das eine ist, dass man die Sportdaten erhebt, das andere ist, was man aus diesen Sportdaten macht. Das heißt, es gibt unterschiedliche Produkte, die wir daraus kreieren für unterschiedlichste Kundengruppe. Eine Kundengruppe ist zum Beispiel sind die Medien, das heißt, da kennt man Produkte wie einen Live-Ticker, einen Live-Match-Tracker, klassische Live-Daten, die wir dann an Webseiten, an Publisher oder an Broadcaster oder auch an Mobilfunkanbieter beliefern, aber auch Technologieunternehmen wie Amazon, Google, Facebook nutzen unsere Daten. Das ist das Thema Medien. Das zweite ist Thema Sportwettindustrie. Da ist es, erkläre ich es immer am liebsten so, als Wettanbieter brauchst du eigentlich nur eine Marke und eine Lizenz. Alles andere könntest du theoretisch von Sportradar erwerben. Das heißt, von den Daten bis hin zu den Quoten, bis hin zum Risk Management, der Technologieplattform, Livestreams und jetzt auch Marketing Services bieten wir da alles oder können alles aus einer Hand anbieten. Und last but not least haben wir auch das weltweit führende Frühwarnsystem im Bereich Sportwettmanipulation auch aufgebaut und sind da jetzt nicht nur in der Lage, auch Manipulation aufzuzeigen, sondern dahinter auch nachzuverfolgen. Da haben wir ein eigenes Team in London, das 7 Sekunden habe ich noch, dann auch in der Nachverfolgung unterstützt.
Punktlandung, perfekt.
Cool. Der Eagle has landed. Vielleicht, weil du jetzt sehr schön auch über Sportwetten, über Prävention, über Bettradar und so weiter gesprochen hast. Man kann sie, wenn man da mehr erfahren möchte oder vielleicht in dem Business arbeiten möchte, kann man sie sehr gerne bei Sportradar bewerben. Oder in Österreich, wenn man nicht gleich in die Schweiz wechseln möchte oder vielleicht noch zuerst mehr Theorie lernen möchte, dann gerne die Sportwettenakademie des OSWV in Wien absolvieren. Ich glaube, es ist unter sportwetten-akademie.at, so ungefähr ist die Domain, wo man sich dafür registrieren kann. Lorenz wird sich auch freuen, kriegt der junge, talentierte Kollegen bei Admiral.
Genau, und der Geschäftsführer des Sportwettenverbandes, Sharif Schukri, den wir auch schon bei uns zu Gast gehabt haben, freut sich auch.
Und natürlich ist Sportrad auch Partner von dieser Institution.
Das haben wir noch. Auch hier schließt sich wieder der Kreis. Ja.
Okay. Rainer, wer zählt denn bei Sportradar zu euren größten Kunden? Weil jetzt, wenn man Medien liest oder Fachmedien liest, weiß man, ihr kooperiert mit der NBE, mit der NHL. Jetzt übrigens heute oder gestern habe ich gelesen, Interwetten hat auch eine Kooperation mit der NHL. Gut, jetzt, wenn man natürlich weiß, dass Interwetten und Laola befreundete Unternehmen sind, nehme ich an,
Sportradar. Könnten wir die Finger im Spiel gehabt haben?
Zumindest einen. Spaß beiseite, gibt es neben diesen großen, bekannten, weltbekannten Ligen auch andere große Kunden, die ich jetzt nicht im Sinn oder im Auge habe?
Ja, also wie ich es vorher auch erwähnt habe, würde ich die Kundengruppen in Ligen und Rechtehalter clustern, in Sportwettunternehmen und in und Broadcaster letzten Endes. Ich glaube, bei den Ligen haben wir sowohl die großen, ich sage mal, es ist who is who, der großen Ligen, also in Europa, wir kooperieren mit der FIFA, mit der UEFA, mit einem deutschen Fußballbund, mit einem österreichischen Fußball-Bundesliga, aber auch mit der Asian Football Federation, bis hin in US, wie du es richtig gesagt hast, mit NBA, MLB und NHL. aber auch vor allem im Second- und Third-Tier-Bereich. Also sind auch Partner im Basketballbereich, international, im Volleyballbereich, im Table-Tennis-Bereich. Also das ist so der Strang der Rechtehalter. Dann im Sportwettbereich, glaube ich, gibt es ganz, ganz wenige Sportwettanbieter, die nicht irgendwo ein Vertragsverhältnis zu Sportradar haben. Also da sind wir absoluter Weltmarktführer in dem Bereich. Auch da von den ganz großen Bet365, Bwin, N10-Gruppe, in Amerika jetzt FanDuel, DraftKings, ziehen alle zu unseren Kunden, bis hin auch zu regionaleren Sportwettanbietern in den unterschiedlichen Ländern. Und aber auch, wie gesagt, Medien, Broadcaster, also da in Österreich auch zum Beispiel die Kronenzeitung, in der Schweiz der Ringier Verlag. Das ist so ein bisschen der Scope unserer Kunden und Partner.
Kommen wir nun in den Sommer oder ins Jahr 2021. Übrigens herzliche Gratulation zum 45. Geburtstag. Der müsste in dem Jahr gewesen sein. Na, Spaß beiseite. Ich sage es deshalb, wir wollten ja das Interview mit dir schon im Sommer 2021 aufnehmen. So, dann hast du uns gesagt, sehr gerne. Aber wir haben ein Problem. Und dann hast du nicht gesagt, worum es genau geht, aber du hast gesagt, da könnte was Großes kommen und IPO, das habe ich dann gleich mal gegoogelt. Aber wurscht, es war relativ oberflächlich, die Information. Im Laufe der Wochen hat man dann eh auch über die Medien erfahren, dass sich Sportradar stark darum bemüht, in New York an der Börse aufgenommen zu werden. Ich glaube, es ist der New York Stock Exchange.
Ist Nasdaq. Richtig?
Nasdaq, um Gottes Willen. Ich glaube, es ist der Nasdaq, richtig? So, ihr seid an der Börse seit 14. September 2021. Was mich jetzt interessieren wird, wie lange hat denn der Prozess eigentlich im Vorfeld gedauert? Ich nehme ja an, dass wir nicht zufällig am ersten Tag der Gespräche dich wegen dem Kaffeeaustalk also kontaktiert haben. Und welchen Part hast du da übernommen?
Der Prozess als solcher hat sicher über ein Jahr gedauert. Kann da auch ein bisschen ausholen, was so der Anstoß und das Animo dahinter auch war. Das war letzten Endes die Auswirkung auch der Corona-Krise, weil wie so viele anderen Unternehmen hat natürlich auch Sportradar der März 2020 einerseits vor vollendete Tatsachen gestellt, auf der anderen Seite haben wir quasi 90% des Sports hat nicht mehr stattgefunden. Und ist unsere Unternehmensgrundlage eigentlich damit irgendwo abhanden gekommen. Und letzten Endes haben wir dann gesagt, okay, war natürlich eine Schockstarre. Aber dann haben wir auch, glaube ich, einen sehr agilen Prozess gesagt, okay, was tun wir jetzt? Was können wir als Sportrad jetzt machen, damit wir unsere Kundengruppen, die ich vorher auch erwähnt habe, trotzdem mit Content zu versorgen? Das heißt, wir haben ganz stark nach Alternativen gesucht, haben da stark in Richtung E-Sports investiert, haben in Richtung Virtuals investiert, haben dann ein verrücktes Projekt gestartet, das tatsächlich auch ein Mitarbeiter in Wien die Idee hatte, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, du, wir sind ja eine Sportdatenfirma, wir haben alle historischen Daten, wir haben alle Ligendaten der derzeitigen Saison, warum simulieren wir nicht einfach, wie die Spiele ausgegangen wären, hätten sie stattgefunden? Das Idee haben wir dann auch gepitcht und haben innerhalb kürzester Zeit die Top-Engineers von Sportradar zusammengeholt, haben da Algorithmen dahinter gebaut, haben das Produkt lizenziert und dann auch an die Wettanbieter und auch an Medien dann auch ausgeliefert. Und das ist dann tatsächlich so, muss ich mir vorstellen, dass dann wirklich im April, Mai um 15.30 Uhr dann der Live-Ticker losgegangen ist und das Spiel, das eigentlich stattgefunden hätte, haben wir simuliert, wie es ausgegangen wäre.
Wie hat der Corona-Meister vom Sportradar ermittelt geheißen in der Admiral-Bundesliga? Damals noch Österreich.
Ich muss gestehen, wir haben das mit der deutschen Bundesliga gemacht und wenig überraschend ist Bayern Meister geworden und das war auch in unserer Kalkulation so. Aber über das haben wir letzten Endes uns und aber auch vor allem unseren Kunden über diese schwierige Zeit geholfen. Und
auf die Spiele hat man wetten können?
Hast du auch wetten können. Also wie gesagt, das haben wir auch lizenzieren. Das ist letzten Endes ein Entertainment-Produkt.
Ja, aber was ist, wenn jemand euren Algorithmus durchschaut hat?
Ja.
Dann hat er sich dumm und dämlich verdient.
Der war nicht durchschaubar. Und wie gesagt, das haben wir auch lizenziert, dieses Produkt. Und okay. Ist auch auf Herz und Nieren überprüft worden und hat uns und unsere Kunden neben dem, dass man Richtung Virtuals, E-Sports, aber auch Sportveranstalter unterstützt haben. Ich kann mich erinnern, der Alex Antonitsch hat in Deutschland und Österreich Tennisturniere gemacht, die haben wir unterstützt. Bei der zweiten Liga haben wir auch versucht, da auch ein bisschen mitzuhelfen, dass die dann stattfinden, zumindest ohne Zuschauer. Und das war so ein bisschen auch letztendlich die Initialzündung dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir können so eine Firma, wie wir sind, eigentlich relativ schnell transformieren. Wir wussten auch vom Markt, dass genau solche Firmen derzeit eine gute Bewertung bekommen, die grundsätzlich schon mal ein Wachstum hinter sich haben und vor allem das Potenzial, auch in solchen Krisen auch dann nicht nur zu überleben, sondern sich auch weiterzuentwickeln. Und wir haben natürlich auch gesehen, wie wichtig Cash und Liquidität ist in so einer Zeit. Und das alles war dann irgendwo so der Gedankengang mit dem, warum wir dann diesen Schritt, oder zumindest den Versuch und die Vorbereitung Richtung Börsegang gemacht haben. Das Ganze war natürlich ein irrsinniger Prozess, weil das Ganze in Amerika stattgefunden hat, wie vorher erwähnt, an der Nasdaq. Du musst dann natürlich sämtlichen Regularien der US-Börsenaufsicht dann unterliegen. Das heißt, du musst da schon viel auch umstellen. Zu deiner Frage, was meine Rolle da war, die war zweigeteilt. Einerseits war mein Job einfach das operative Business, das operative Ergebnis zu liefern, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du an die Börse gehst oder auch im Vorfeld mit Investoren und Banken sprichst und denen eine Story erzählst, dass dann gleich beim ersten Quartalsergebnis einmal abkackst. Das heißt, das war ein ganz großer Punkt. Und der zweite war, auch vor allem Wachstumsstrategien zu identifizieren, Businesspläne zu machen. Da natürlich in meinem Bereich Sports Entertainment, wo es stark um Video, um Advertising gegangen ist. Und vor allem dann auch unseren CEO und CFO, weil das sind die einzigen zwei, die irgendwelche Aussagen öffentlich zur Performance und auch vor allem zu der Zukunft von Sportrad auch tätigen dürfen, die dann immer wieder auch zu briefen und dann ja auch die Pläne, die wir da auch gemeinsam gemacht haben, dann entsprechend auch in den Markt zu publizieren.
Jetzt warst du, glaube ich, beim Börsengang in New York. Wo ist der Wolf of Wall Street? Gibt es den oder ist es ein, oder hast du zumindest nur die Sitte der Leute dort getroffen?
Nein, es war eine wunderschöne Woche, der 14. September, da auch mit Michael Jordan, der ja auch Shareholder von Sportradar ist, die Glocke zu läuten, die Opening Bell, das war natürlich ein super Erlebnis. Wir haben das natürlich dann auch ein bisschen auch gefeiert, am Abend hat es eine schöne IPO-Party gegeben, waren aber dann schon wieder am nächsten Tag und die Tage darauf auch schon wieder in Meetings mit den großen Ligen, die ja auch alle in New York sind. Und ja, insofern ein tolles Erlebnis.
Lass uns von New York nach Wien retour kommen. Du hast die Laolas österreichisches Unternehmen gegründet, jetzt mittlerweile Teil eines internationalen börsennotierten Konzerns. Der Standort Wien, du hast schon gesagt, ihr habt jetzt ausgebaut, ich glaube 300 Leute hast du gesagt, mittlerweile in Wien.
Ja.
Wie schaut es langfristig aus, die Planungen? Habt ihr den Standort Wien irgendwie auch vertraglich mit Sportradar fixiert? Gibt es da Commitment?
Vertraglich? Natürlich, wir haben eine Legal Entity, eine Gesellschaft hier in Wien und Wien ist sicher, oder der österreichische Standort, wir haben ja auch in Linz noch einen Standort. Österreich ist mittlerweile, glaube ich, mitarbeitermäßig die größte Niederlassung von Sportradar, Tendenz stark steigend. Der Sportradar hat jetzt, glaube ich, über 2500 Mitarbeiter in über 30 Büros, in über 25 Ländern. Und da hat sich Wien sicher auch mit der Kompetenz, vor allem im Bereich Video und auch vor allem dem Advertising-Bereich, den wir jetzt aufgebaut haben, sensationell entwickelt. Und Tendenz ist, wie ich es gesagt habe, stark steigend. Also ich habe es jetzt auch beim Herfahren nochmal angesehen. Wenn man auf die Karriereseite auf Sportradar geht, findet man derzeit über 60 offene Stellen in Österreich, nur in Wien und Linz. Das ist querbeet durch, von Videoproduktion, Kommentatoren bis hin zu natürlich viele Programmierer suchen wir, aber auch im Bereich Finance, Legal und Marketing und Sales. Und auch da, wenn wir Hörer haben, die sich irgendwo verändern wollen, www.sportradar.com, Karriereseite. Würde mich freuen, wenn der Kaffeehaus-Talk dann vielleicht uns auch zum einen oder anderen Talent dann auch verhilft.
Also du bist jetzt Gast der 40. Episode. Wir haben schon so viel Beziehungen oder Geschäftsdeals, jetzt keine Börsengänge, aber kleine Beziehungen oder Deals durch den Kaffeeaustausch sind entstanden, bin mir sicher, dass zumindest von den 60 zwei oder drei über den Podcast heute zwei oder drei Jobs vergeben werden. Jetzt wissen wir, wo die Reise unserer Hörer hingehen soll, nämlich im Idealfall zur Sportradar. Wo soll aber die Reise von Sportradar hingehen?
Ja, die Reise ist ganz klar auf Wachstum eingestellt. Letzten Endes auch das, was wir dem Markt versprochen haben, jetzt auch umzusetzen. Vorher auch da schon erwähnt, einer der größten Wachstumsmärkte ist sicher der US-amerikanische Raum. Da ist auch gerade die Öffnung oder Liberalisierung und Regulierung des Wettmarktes im Gange. Da glaube ich, kann Sportradar eine ganz entscheidende Rolle einnehmen, aber wir haben genauso auch in Brasilien eine ähnliche Situation. Indien sehen wir auch als Wachstumsmarkt. Also das ist da, wo die Reise hingehen wird.
Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. An unserem Kaffeehaustisch heute in der Bäckerei Geier sitzen drei Aktionäre von Sportradar. Du wirst eine Spur mehr Aktien haben als Lorenz und ich gemeinsam. Aber was mich interessieren wird, wo seht ihr euren Börsenkurs in einem Jahr?
Das ist eine sehr gute und eine sehr spannende Frage. Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht, wo er heute steht.
Nein, du wirst es nicht wissen.
Und, aber ich habe, ja, weder kann ich es vorhersagen, noch darf ich es vorhersagen, wie vorher gesagt.
Aber sprecht ihr darüber im Board? Habt ihr Ziele? Ich muss die Ziele nicht nennen, aber ist der Aktienkurs ein Gesprächsthema in einem Board-Meeting? Oder wisst ihr, welche Hebel anzusetzen sind, um ihn nach oben zu schrauben?
Ich glaube, was ich scheren kann, ist ein Statement unseres Chairmans, also Aufsichtsratsvorsitzenden. Das hat uns gegeben, dem gesamten Management, glaube ich, eine oder zwei Wochen, bevor wir an die Börse gegangen sind. Er hat gesagt, und der hat über 25 Jahre Nasdaq-Erfahrung mit Finanzfirmen in Amerika. Der hat gesagt, ich gebe euch einen guten Tipp. Die ersten 18 bis 24 Monate schaut es nicht an meinen Börsenkurs, weil der Aktienmarkt sehr oft kurzfristig irrational reagiert. Das heißt, seid nicht nervös, wenn er runtergeht, aber glaubt auch nicht, ihr seid die Besten und habt alles richtig gemacht, wenn er raufgeht, weil es kennt im Zweifel vielleicht gar nichts dafür. Was sein Rat war und nach wie vor ist, delivert vor allem die ersten zwei Jahre mit dem, was ihr dem Markt versprochen habt, weil langfristig wird sich der Markt immer rational aufstellen. Und das ist auch das, wie ich es lebe. Und ich habe jetzt 45 Jahre ohne Börsenkurs von Sportradar sehr gut gelebt und ich habe jetzt auch nicht vor, dass ich das groß ändere.
Ja, und es war ja auch nicht ganz ernst, mein Bein, das muss man schon sagen, ihr seid im September 2021 an die Börse gegangen. Gut, dann waren noch zwei, drei gute Monate, aber seit zwei, drei Monaten geht es ja bei jedem Stock, bei jedem Share nach unten. Ich glaube, heute, wir nehmen das auf am 26. Jänner, heute ist die große Entscheidung der Fed in puncto Verzinsung für die nächste Zeit. Also schauen wir mal, ob heute am Abend vielleicht schon.
Aber du sagst, es sind so viele externe Faktoren, die da damit hineinspielen.
Und ja. Na, wenn du entspannt bist, sind wir beide das auch. Rainer, unglaublich, was du mit deinem Businesspartner in den letzten 20 Jahren aufgebaut hast. Wir haben es eingangs schon erwähnt im Podcast. Daneben gibt es ja auch noch die Familie. Es gibt Hobbys. Du bist sportbegeistert. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich habe jetzt vor kurzem gesehen auf Facebook ein Foto, wo du Eishockey spielen warst mit deinem Sohn. Wo nimmst du die Zeit her?
Ja, die Antwort ist, man kriegt es nicht leicht unter den Hut. Und wie wir es auch eingangs erwähnt haben und besprochen haben, oft frage ich mich im Nachhinein, wie wir das alles auch geschafft haben. Aber die Wahrheit ist, es ist ganz viel Disziplin. Ja, man muss genau wissen, wo man seine Zeit und seine Ressourcen dann letzten Endes auch einsetzt. Das Schöne am Sport ist, man merkt eigentlich gar nicht oft, dass man arbeitet, aber es findet halt auch dann oft am Abend, am Wochenende statt. Montag geht es dann gleich wieder weiter. Das heißt, man braucht da schon eine irrsinnige auch Disziplin, dass man sich selbst auch dann zurücknimmt, dass man ein bisschen auf sich selbst schaut, aber vor allem auch auf die Familie schaut. Und das ist sicher auch rückwirkend sicher das, wo ich am meisten stolz bin, dass ich sage, obwohl ich so einen Job habe, ja, dass ich trotzdem 20 Jahre glücklich verheiratet bin, dass ich zwei Kinder mit großgezogen habe, aber wenn ich physisch nicht immer vorhanden war, aber trotzdem da auch, glaube ich, wenn es darauf angekommen bin, darauf angekommen ist, da auch da war und letztendlich, da braucht man auch ganz klar auch einen Partner dazu, der da ein gewisses Verständnis dafür hat und das habe ich und da bin ich auch sehr stolz und froh drüber. Aber ist natürlich, braucht man da auch gewisses Glück, man muss ein bisschen auch verschont sein von Schicksalsschlägen und sonstiges, aber man muss auch selbst sehr viel in das hinein investieren.
Und um es auf den Sport wieder runterzubrechen, wer spielt besser Eishockey, der Toni oder du?
Nachdem er einige Monate in Amerika war auf Exchange und dort in einem Eishockey-Highschool war, bin ich mittlerweile chancenlos.
Wo hat er dort gespielt in Amerika?
In Wisconsin.
Und in Wien spielt er bei den Caps, oder?
Nein, er spielt bei einem unterklassigen Verein als Hobby in Wien und aber auch in Bruck an der Leiter.
Ah, Bruck an der Leiter. Kennst du vielleicht die Familie Sassmann?
Nein, kenne ich nicht.
Die spielen dort auch. Oh, ist ja wurscht.
Wunderschöne Halle, gute Infrastruktur.
Absolut, ja.
Sportsbusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.